Gut, dann sage ich mal, hiermit melden wir uns aus der Pause zurück. Für die Zuhörer ist natürlich keine Zeit vergangen und ja, wir kommen nun zu Der Flüsterer im Dunkeln. Blante, möchtest du uns zusammenfassen, worum es dabei geht?
Oh nee, ich kann es zusammenfassen, nicht gut. Ich hätte sowas von vergessen, Alter. Das hört so ganz genau. Flüster im Dunkel hat so richtig coole Monster mit Scheren und Tentakeln. Die finde ich richtig krass. Und die haben Fledermausflügel, Alter. Und da schießt so jemand die ganze Zeit auf böse Monster und zum Schluss, ja, und der kauft die ganze Zeit Hunde und die sterben alle. Boah, geile Story, sage ich dir.
Legt das Untier an die Kette und lasst mich die Zusammenfassung übernehmen. Also es geht mal wieder um einen Akademiker, der während einer großen Flut in Vermont, die es historisch tatsächlich gegeben hat, mit Berichten konfrontiert wird von seltsamen Funden im Wasser. Also man findet tatsächlich krebsartige Dinge, die Scheren tragen oder sonst nicht zugeordnet werden können. Und nun, er ergibt sich dann in Leserbriefen, wesentlich in einer Zeitung, in Debatten mit anderen Fachgelehrten und steht für die Position ein, dass das ja im Wesentlichen alles Aberglaube sei und dass an diesen Berichten nicht viel Wahres dran sein kann. Während, naja, eher open-minded Intellectuals der Ansicht sind, dass da sehr wohl was dran sein kann und dass die Beschreibung dieser Wesen, die Beschreibung aus anderen Kulturen, aus anderen Teilen der Welt sehr ähneln. Also das ist eine große Konvergenz der internationalen Mythen in Bezug auf das Aussehen dieser Wesen gibt. Nun, aber im Wesentlichen führt diese Diskussion zu nichts und die Geschichte würde nicht weitergehen, wenn dieser Akademiker nicht eines Tages Briefe erhalten würde von einem in einem abgelegenen Anwesen am Fuße bewaldeter Berge lebenden Mannes bekommen würde. Briefe, in denen dieser Mann beschreibt, dass diese Wesen sehr wohl echt sind, dass er regelmäßig von ihnen belästigt wird, dass es sogar Schusswechsel zwischen ihm und diesen Wesen und ihren menschlichen Dienern gibt, dass seine Hunde bei diesen Schusswechseln und von diesen Wesen zum Teil getötet werden, dass er sich ständig neue Hunde besorgen muss, um seine Verteidigungskraft aufrechtzuerhalten und dass er vermutet, dass diese Attacken auf sein Haus und auf sein Anwesen und auch auf seine Person damit zusammenhängen, dass er eines Tages im Wald einen seltsamen Stein gefunden hat, beschriftet mit unbekannten Hieroglyphen, der nun von diesen Wesen wieder aus seinem Haus zurückgebracht werden soll, an den Ort, an den er ursprünglich platziert war. Naja, und dieser Briefwechsel geht dann hin und her und wieder schafft es Lovecraft ein gutes Potenzial an Spannung aufzubauen, indem diese Briefe eine immer dramatischere Situation beschreiben, eine immer ausweglosere Umzingelung des alten Mannes von diesen Wesen. Und dann ganz plötzlich bekommt er einen Brief, der im Ton gänzlich anders ist. Also vorher hat der alte Mann immer beschrieben, dass Wilmarth, so heißt der Intellektuelle, auf keinen Fall kommen soll und dass das zu gefährlich ist und dass darin kein Mehrwert zu finden sei. Aber in diesem neuen Brief beschreibt der Mann im Haus, in dem Haus an den Bergen, dass diese Wesen tatsächlich nur friedliche Absichten hatten, dass er mit ihnen sogar in Kontakt geraten ist. Dass das alles auf einem großen Missverständnis beruht und dass Wilmarth doch vorbeikommen soll und am besten alle Dokumente, die er bisher gesammelt hat, mitbringen soll. Also sehr unverdächtig wieder. Genau,
Subtil.
genau, wieder sehr subtil. Das ist auch ein kritisches Element, das ich schon angesprochen habe. Nee, also wie gesagt, Wilmarth lässt sich dann darauf ein, fährt zu diesem Haus und führt mit dem Mann, von dem er glaubt, dass er eben die Briefe geschrieben hat, ein Gespräch. Ja, indem dieser alte Herr über seine Konversation mit den Außerirdischen berichtet und welche Wunder er von ihnen erfahren hat und wie groß ihr galaktisches Imperium ist und all dergleichen. Und ihn überkommt ein Gefühl, also Wilmarth, überkommt ein Gefühl, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Er legt sich dann ins Bett in dem Haus, in dem er zu Gast ist, aber beschließt danach doch aufzustehen und zu lauschen, ob er nicht etwas herausfinden könne. Und tatsächlich führt dieser alte Mann, der schon vorher in seltsamen Tönen geredet hat, Gespräche vermutlich mit anderen Außerirdischen oder mit menschlichen Dienern der Außerirdischen, die den eindeutigen Plan fassen, das Gehirn von Wilmarth aus seinem Körper zu extrahieren, in ein Behälter zu überführen und die dann mit, also, und die dann im Wesentlichen zu entführen in die Tiefen des Alls. Das ist eine Technik, die er schon vorher beschrieben hat und eine Methode, die die Aliens entwickelt haben, um intergalaktische Reisen möglich zu machen. Und nun, um den Ding schlussendlich auf den Grund zu gehen, versucht Wilmoth nochmal einen Blick zu werfen auf den Mann, mit dem er gesprochen hat und von dem er glaubte, dass er ihm die Briefe geschickt hat. Aber er findet heraus, das ist kein Mensch gewesen. Das war eines der Aliens in einer menschenähnlichen Maske und in einer menschenähnlichen Verkleidung. Und sobald ihn diese Erkenntnis ereilt, stürmt er aus dem Haus in das Auto, mit dem er zu diesem Platz gekommen ist, und kehrt der grauenhaften Erkenntnis, die er gemacht hat, für immer den Rücken. Das wäre die Zusammenfassung der Geschichte.
Ich finde, das Tolle ist, also ich muss sagen, Flüsterer im Dunkeln gehört zu einem meiner Favoriten, aber auch, weil sie fängt ja so an. Ich möchte betonen, dass ich bis zum Ende eigentlich nichts Schreckliches gesehen habe. Das ist ja an sich schon so ein Downer, aber dennoch wird dadurch, dass man eigentlich so eine geringe Erwartungshaltung am Anfang dadurch hat, finde ich einfach die Zuspitzung zum Schluss also einfach mega gelungen. Also mir gefällt die Geschichte einfach wirklich gut, weil bis zum Schluss hat er ja keins dieser Kreaturen gesehen oder irgendetwas, was übernatürlich ist. Er hat halt zwar nichts gesehen, aber viel gehört, und alle Umstände zusammen ergeben halt zum Schluss dennoch das eindeutige Bild, dass er doch außerirdische Mächte am Werk waren. Und deshalb finde ich persönlich, dass dies eine Geschichte ist, die vielleicht eine der besten Anfangssätze von Lovecraft überhaupt hat.
Ja, würde ich auf jeden Fall zustimmen. Und den Aspekt, den ich am interessantesten finde, ist, dass man es quasi als Paranoia-Thriller deuten könnte. Denn zunächst mal, für Wilmoth, also von seiner Position aus, könnte alles, was Akeley ihm schreibt und zusendet, könnte alles gefälscht sein.
Ja.
Es könnte alles quasi nur, ja, das Ergebnis einer Psychose, einer lebhaften Fantasie, vielleicht sogar eines Trolls sein, der ihn verarschen will. Oder der tatsächlich so weit entrückt von der Realität ist, dass er seine eigenen Telefonleitungen kappt, seine eigenen Hunde umbringt insgeheim oder ihn frei heraus einfach belügt.
Und, ja, erzähl erst mal weiter. Ja.
Und klar, am Ende dann von Wilmoths Position aus erzählt er dann, ja, er habe da, um das Ende schon vorweg näher zu beschreiben, dass er dort Maske und Hände, Gesicht und Hände findet. Und also von Akeley, und die Implikation ist natürlich, eigentlich hat er mit einem dieser Wesen gesprochen und das hat sich nur als Akeley ausgegeben. Und natürlich könnte man dann auch die Position einnehmen, vielleicht ist Wilmoth ein Mitverschwörer. Also wenn man, die Geschichte ist ja adressiert an ein Publikum, laut Wilmoth, er möchte ja davor warnen.
Ach so, und ja.
Von dem Aspekt aus gesehen, könnte ein kritischer Leser dann auch denken, dass Wilmoth letzten Endes nur sich in diesen Wahnsinn hat reinziehen lassen.
Ja, ja.
Klar, okay. Andere Geschichten, die später kamen, bestätigen dann die Existenz der Migo innerhalb dieses Universums. Aber so für sich stehend finde ich das auf jeden Fall eine interessante Deutungsmöglichkeit.
Wirklich. Es würde dem üblichen Level an Subtilität vor allem dieser Geschichte eher widersprechen. Also es wäre schon beachtlich, wenn Lovecraft eine solche Ambiguität zulassen würde, wenn er auf der anderen Seite, also gerade wie gesagt in dieser Geschichte, das an so vielen Stellen nicht schafft. Also zum Beispiel die Falle, dann, also dieser plötzliche Briefwechsel.
Das war unglaubwürdigste
an allem. Ist ja überhaupt nicht seltsam. Was ist denn hier los? Mensch, das ist ja toll, die solche Besuch abstatten.
Ja, also wirklich. Gerade wenn man wieder an die Ratten im Gemäuer denkt, als Delapois dann sich erst gedacht hat, nee, ich hole mir jetzt erstmal eine Kolonne von Wissenschaftlern, bevor ich da hingehe. Und ja. Wilmoth sich halt denkt, alleine in die Berge fahren, alle Beweise mitnehmen.
Ja, Punkt. Genau.
Wenn er in der Gruppe, ich komm rüber. Hätte er sich vielleicht auch aufgeteilt.
Aber auch, es gab noch ein paar andere Aspekte. Also er kriegt dann so eine Tonaufnahme zugeschickt zum Beispiel, wo man hört, dass diese außerirdischen Wesen mit Menschen kommunizieren. Und später wird er am Bahnhof abgeholt und zu Akeleys Haus gefahren von einem Menschen, Und dann taucht in der Beschreibung, tauchen dann so Sätze auf wie, aus irgendeinem unerfindlichen Grund kam ihm seine Stimme bekannt vor, ja. Und also, nach allem, was man gelesen hat in der Geschichte, ist halt sofort und offensichtlich klar, dass der Typ aus der Tonaufnahme ist. Und das, also es gibt ja auch überhaupt keine anderen Charaktere, die eingeführt wurden in dieser Geschichte, also bleibt nur dieser übrig. Also, das war für mich kein Rätsel. Es ist einfach nicht gut, dass Lovecraft hier versucht, Subtilität zu etablieren, die nicht funktioniert, weil es allen klar ist. Allen aufmerksamen Lesern war das sofort klar. Und dann auch bei der.
Also, da müsste man an Wilmarths Stelle wirklich eine absolut autistische Naivität an den Tag legen.
Genau, also wir haben es ja mit Wilmarth nicht mit dem Idioten zu tun. Und dass wir alle sofort schlauer sind als unser Protagonist, der sich hunderte von Stunden mit diesem Thema und allem beschäftigt hat, haben soll, ja, das ist eher unglaubwürdig. Und auch dann, das fällt auch später auf bei der Stimme des Erzählers. Also der Wilmarth hat eine Tonaufnahme zugeschickt bekommen, wie sich diese Wesen anhören und dass sie in so seltsamen, pfeifenden Lauten sprechen. Und dann kommt er in dieses Haus eines völlig veränderten Akelis, der dann zufällig in so seltsam pfeifenden Lauten spricht. Also er muss kein Quantenphysiker sein, um da die Verbindung herzustellen. Und dass Wilmarth so auf dem Schlauch steht da, das wirkt nicht gerade glaubhaft. Und deswegen
es ist fast schon unverdient, dass er die Geschichte überlebt oder so.
Ja, und deswegen sage ich halt, die erste Teil der Geschichte, in der Lovecraft die Atmosphäre etabliert und uns in die Geheimnisse und die Welt einführt, die ist meist exzellent. Und dann in der Auflösung und vor allem, wenn Menschen miteinander interagieren, zeigt Lovecraft aus Mangel an Erfahrung deutliche Schwächen.
Mhm. Ja, das stimmt. Also ich erkenne ich an, allerdings großartig stören tut's mich nicht. Also das sind halt so Dinge, so damit auch so beim Hören. Ich habe einfach immer so gemerkt, okay, einfach damit die Geschichte funktioniert. Das ist auch zum Beispiel wie bei, oh, wie heißt die Story? Der Schatten aus der Zeit, so zum Schluss mit der eigenen Handschrift, wo ich mich so denke, so mit Tentakeln kann man doch unmöglich sein, die exakt dieselbe Handschrift wie als Mensch haben. Aber das sind einfach so Dinge, die schluckt man, weil in der Gesamtheit funktioniert es oder wirkt es einfach. Sicher hätte man es besser machen können, aber...
Ja, ich weiß nicht, vielleicht hätte Lovecraft einfach von einem ordentlichen Lektor profitiert, der mal darüber gelesen hätte und gesagt hätte, die stellen nochmal. Oder hier Probleme. Es ist ja nicht so, als ob die Geschichte jetzt von Grund auf unbrauchbar wäre, keineswegs. Aber es gibt halt Details, die man auch mit... Also zum Beispiel die wir gerade besprochen haben. Das könnte ein guter Autor an einem halben Tag alles korrigieren, indem er einfach einen Gang zurücksetzt. Aber...
Es wäre dafür, ja schon... Damit behoben hätte man Wilmarth immer noch als absoluten Skeptiker beschrieben, der davon ausgeht, dass Akeley ihn verarschen will und der dann nur hingeht, um ihn zu entlarven.
Ja,
das hätte ja schon gereicht.
Ja.
Was ich aber auch so seltsam an der Story finde, war das damals so gang und gäbe, dass man irgendwie sich tausendfach Hunde kaufen kann, die irgendwie am nächsten Tag schon erschießen kann und dann einfach nochmal zum Zwinger geht und sich nochmal 5 Hunde kauft? Ich weiß nicht, war das damals so gang und gäbe, dass das wirklich mehr so ein Gebrauchsmaterial war? Ich meine, das sind süße Hundis. Mann, Hundis, das macht man doch nicht.
Auch gefragt, aber ich glaube, damals hatte man noch eine andere Einstellung zu Hunden, als man es heute hat. Vor allem zu Gebrauchshunden.
Waren damals. Ja.
Was ich auch interessant finde, na, die Migo sind ja in der raren Gruppe der Wesen, die Lovecraft sehr detailreich beschrieben hat. Dazu habe ich hier auch eine Stelle rausgesucht. Das alles wäre weniger beklemmt gewesen, hätten die verstreuten Darstellungen nicht so viele Ähnlichkeiten untereinander aufgewiesen. So gab es zwischen all den Gerüchten mehrere Übereinstimmungen. Die Behauptung etwa, bei den Kreaturen handle es sich um eine Art riesiger, hellroter Krebse mit zahlreichen Beinpaaren und zwei großen fledermausartigen Schwingen auf dem Rücken. Manchmal gingen sie auf allen Beinen, ein andermal nur auf dem hintersten Beinpaar, während die restlichen Gliedmaßen zum Transport großer Gegenstände unbekannter Art benutzten. Einmal hatte man eine erhebliche Anzahl der Wesen beobachtet. Eine Gruppe von ihnen wartete durch einen seichten Waldbach. Drei der Wesen führten den offensichtlich diszipliniert angeordneten Trupp an. Bei einer Gelegenheit hatte man ein Exemplar fliegen gesehen. Es erhob sich nachts vom Himmel eines kahlen, einsamen Berges und verschwand am Himmel, nachdem sich die großen flatternden Schwingen einen Augenblick lang von dem Vollmond abgezeichnet hatten. Im Großen und Ganzen schienen diese Wesen die Menschen in Frieden zu lassen. Allerdings schrieb man ihnen das Verschwinden einiger waghalsiger Einzelgänger zu, vor allem Personen, die ihre Häuser zu nah an gewissen Wäldern oder zu hoch auf gewissen Bergen erbaut hatten.
Ja, also wenn ich da kurz eingrätschen darf, das ist halt so eine Sache, die ich jetzt, sag ich mal, aus einer zeichnerischen Perspektive oder aus so einer visuellen Perspektive sagen muss, dafür, dass Lovecraft eigentlich dafür steht, dass er den Schrecken beschreibt, der nicht zu beschreiben ist. Wenn Lovecraft mal Kreaturen beschreibt, die er sich ausgedacht hat. Also ich bin von Lovecrafts Designs, die er dann halt beschreibt, und wenn man sie dann auch mal visuell sieht oder sich auch vor sich aufzeichnet, wie er sie beschreibt, der Typ hat trotzdem ein absolutes Gespür für fantastische Creature Designs. Und wenn er kein Autor gewesen wäre, der Typ wäre ein fantastischer Maler oder Zeichner geworden. Denn also, ich meine, Cthulhu an sich schon, okay, ein humanoides Wesen, das einfach eine kosmische Macht ist, ist vielleicht ein bisschen seltsam, aber das Cthulhu-Design ist mega ikonisch. Die Migo, die wir jetzt hier haben, sind fantastisch. Was wir nachher noch abhandeln werden, die Alten aus Berge des Wahnsinns. Das sind so ikonische Designs. Und wenn du sie halt aufzeichnest, der Typ hat da einfach eine exakte Vorstellung, wie alle seine Kreaturen aussehen. Also der Mann hat ein absolutes Gespür für Ästhetik im Abstrusen oder im Bizarren. Und dafür kann ich diesen Mann immer noch so großartig respektieren und Tribut zollen, weil Kleckse würden bei mir nicht so gut funktionieren, wenn Lovecraft nicht dennoch einfach ein paar großartige Designs hinterlegt hätte.
Ich weiß gar nicht, ob ich da voll zustimmen würde. Mhm. Also ich finde, manchmal sind einige. Cthulhu ist da was anderes. Und auch die Farbe ist da was anderes. Aber zum Beispiel seine Monster aus Die Berge des Wahnsinns. Ja. Kam mir eher so vor, als hätte, das sieht so ein bisschen wie so ein Kindergekritzel, kam mir das aus, so Tonnen mit so Fühlern, die da raushängen. Das war
Da denke ich mir an die Stadt, an die kleinen Krokodilmonster aus Stadt ohne Namen. Also das ist für mich Kindergekritzel. Kleine Krokodilmonster. Brrr.
Auf jeden Fall kam mir das, ich meine, das hat mich nicht von seinem ästhetischen Anspruch überzeugt. Wobei, was ich aber durchaus finde und wo ich auch Michel Houellebecq recht geben muss, wofür Lovecraft tatsächlich ein gutes Auge hatte, war Architektur in allen Formen. Also in vielen seiner Geschichten tritt entweder die Architektur von Arkham oder Providence oder auch die Architektur dieser großen alten Wesen, wie zum Beispiel in die Berge des Wahnsinns, in sehr prominenter Weise in Erscheinung und auch in sehr detailliert und mit Leidenschaft und Fachkenntnis beschriebener Weise. Ich denke, zumindest da würde ich mitgehen. Zumindest dafür hatte er einen gewissen Hang und auch einen gewissen Blick.
Ja gut, okay, das hätte ich jetzt nie im Leben gesagt, aber okay, gut, ja.
Ja, bei den Kreaturen in Berge des Wahnsinns, ich glaube, das ist die längste Beschreibung in all seinen Geschichten, die er für irgendein Wesen aufgewandt hat. Und also ich will nicht zu viel vorwegnehmen.
Das Monster aus Graunem Museum hat auch nochmal eine sehr detaillierte Beschreibung, aber das kennt sowieso keine Sau. Und das ist auch nicht mal hundertprozentig von ihm, ne? Ja, stimmt.
Ja gut, habe ich lang nicht mehr gelesen, die Geschichte. Aber in Berge des Wahnsinns sind die Beschreibungen teilweise seitenlang. Und da geht er halt wirklich so sehr ins Detail, bis auf Zentimeterangaben. Was, ich denke, geschehen ist, weil die Geschichte ja die Form eines wissenschaftlichen Berichts haben soll und deswegen auch so beschrieben sein soll.
Ja. Oh Gott, ich habe doch noch ein schlechtes Design, was ich vorhin noch erwähnt habe. Dingsbums, Schatten aus der Zeit, also diese Tonnenmonster mit zwei Fühlern und einem Kopf und irgendwo einer Schere, also das, ja, okay, gut, Schatti, da sage ich, Kindergekritzel, gut, Punkt für dich, ja. Gut.
Ein Aspekt, auf den ich noch eingehen wollte, er beschreibt in einer Szene zum Beispiel, dass man keine Fotografien von diesen seltsamen Wesen anfertigen kann. Also das ist ja so ein klassisches Vampir-Element, ja, die sieht man nicht im Spiegel, die kann man nicht fotografieren oder sonst irgendwas, und das ist jetzt hier auch, es kehrt wieder, also Akeley versucht, diese Viecher zu fotografieren, aber sie sind auf der Fotografie nicht darauf. Und er versucht, also Lovecraft versucht, das zu erklären mit der fremdartigen Substanz, aus dem diese außerirdischen Wesen zusammengesetzt sind, die Elektronen, die in einer anderen Frequenz schwingen und daher durch die Fotografie nicht zu fassen sind. Also das ist natürlich physikalisch, das macht halt keinen Sinn, wenn dein Auge es erfassen kann, aber die Kamera nicht. Und ich denke, da zeigt sich ein bisschen, ich weiß nicht, die Cargo-Cult-Science von Lovecraft. Also Lovecraft ist mir nicht.
Was war das für ein
Cargo-Cult-Science? Also Wissenschaft, die nur nach außen hin wie Wissenschaft aussieht. Die Wissenschaft, die Begriffe verwendet, aber die in sich keine geschlossene Logik verfolgt und keinen Sinn macht. Ich denke, Lovecraft war interessiert an diesen Dingen im populärwissenschaftlichen Sinn, aber man merkt doch stark, dass er selbst kein tieferes wissenschaftliches Verständnis von der Welt hatte. Ihm sind vielleicht die Auswirkungen der Wissenschaft bekannt, aber er ist einfach kein Naturwissenschaftler. Das merkt man auch, wir gehen ja immer weiter über zu die Berge des Wahnsinns, diese Wesen haben Membranschwingen. Ja, und wo willst du dich denn von wegschwingen im All? Im All gibt es nichts. Und die, also zum Beispiel die Äthertheorie oder sonst irgendwas, das ist alles lang widerlegt gewesen, zur Zeit, in der Lovecraft seine Geschichten geschrieben hat. Das macht einfach keinen Sinn, dass du Flügel im All hast. Und das, also einem Naturwissenschaftler wäre das sofort aufgefallen. Also mir ist es sofort aufgefallen. Und deswegen glaube ich, Lovecraft hätte gut Professor für Englisch werden können. Und Lovecraft benutzt das wissenschaftliche Element als Gimmick oder vielleicht auch als Ausgangspunkt in seinen Geschichten. Aber er hat eigentlich kein tieferes Verständnis davon. Für ihn ist, er benutzt Wissenschaft eher als neues okkultes Element. Und auch vielleicht, wie gesagt, er ist sich auch vielleicht der Auswirkungen der Wissenschaft auf die Menschheit bewusst. Das hat man ja schon besprochen. Aber ein tieferes Verständnis von ihr selbst besitzt er nicht.
Lustigerweise, dazu gibt's auch was in dem Vorwort zu Flüsterer im Dunkeln. Da heißt es nämlich, die literarische Fehde in regionalen Zeitungen, mit der die Handlung von The Whisperer in Darkness anhebt, erinnert daran, dass Lovecraft selbst gelegentlich in solche Fehden verwickelt war. 1914 etwa in zahlreichen Artikeln in The Providence Evening News mit dem Astrologen Joachim Friedrich Hartmann. Gegenüber okkultistischen Pseudowissenschaften mit Wirklichkeitsansprüchen hatte Lovecraft keinerlei Toleranz. Ein bisschen ironisch.
Ja.
Aber gut, man muss auch sagen, der Mann war Fantasy, Horror, Science Fiction, Autor und kein Wissenschaftler.
Ja, und ich denke, was sowohl ihm, was ihm charakterlich als auch in Sachen der Bildung halt abgegangen ist und was man merkt, ist, dass er selbst nie ein College besucht hatte. Das war ja immer sein großer Anspruch als englischer Gentleman oder als englischstämmiger Gentleman ans Brown College in Rhode Island zu gehen. Aber weil seiner Familie das Geld fehlte, konnte er das nicht tun. Und das hat ihm nicht nur, denke ich, ein bisschen Bildung gekostet oder ein bisschen umfassende Bildung, weltmännische Bildung gekostet. Es hat ihm vor allem für sein ganzes Leben lang einen Knacks in seinem Selbstbewusstsein gegeben. Seine Charaktere sind deshalb alle Akademiker und College-Professoren, weil er nie ein College besucht hatte. Wäre er auf eins gegangen, dann wäre zumindest die Wahrscheinlichkeit, ich denke, höher gewesen, dass er ein wenig die Entzauberung dieser Welt erlebt hätte und vielleicht nicht mit ganz so viel Besessenheit auf diesen akademischen Ritus und Status beharrt hätte.
Naja, na klar.
Na also doch, das spielt einen Minderwertigkeitskomplex mit rein.
Ja, würde ich unterschreiben.
Mhm.
Ja, aber jetzt zum Inhalt von Whisper of Darkness, also eure Takes.
Morgen. Cool.
Also mir hat's gefallen. Es gibt zwar einige...
Okay, Berge des Wahnsinns, cool.
Hat mir gefallen, hat halt ein paar Schwächen, vor allem dieser Punkt, ja, er geht dahin, obwohl es so offensichtlich eine Falle ist, wenn man davon ausgeht, dass Akeley recht hat.
Was ich vielleicht auch... jetzt nochmal zu Schatten aus der Zeit. Was ich auch vorhin schon meinte, dass Lovecraft es ja eigentlich immer schafft, seine eigenen Stories quasi selbst zu spoilern. Und wegen der fehlenden Subtilität, alle wissen eigentlich, worum es geht. Dennoch finde ich es wirklich beachtenswert an Lovecrafts Schreibstil, das ist natürlich auch sehr subjektiv, was ich erzähle, dass man, obwohl man eigentlich schon weiß, was die ganze Zeit Phase ist, Lovecraft schafft es dann trotzdem mit den letzten Zeilen, also mir persönlich dann immer noch eine Gänsehaut über den Körper zu jagen, weil er schafft es eigentlich diesen, man weiß, was kommt, aber er bläht es davor noch so auf und Schritt für Schritt ran und streckt die Sätze und immer weiter. Und wenn es dann endlich kommt, dann, also so, als ich das letzte Mal Hörbuch gehört habe, also wirklich, ich habe mal Arm geguckt und da diese Gänsehaut, zwar dachte ich mir, ich kenne doch die Story schon. Warum kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut? Also, Lovecraft, du alter Fuchs, Alter. Nicht schlecht, Junge.
Er hat halt ein Talent für Atmosphäre. Und ja. Atmosphäre kann man nicht spoilern.
Mhm. Oh, den Satz merke ich mir. Der ist schön.
Du solltest dir jeden meiner Sätze merken.
Ach, Unsinn. Wo kommt man denn da hin, ey? Um Gottes Willen.
Ja. Gut. Wollen wir dann zu seiner längsten Geschichte fortfahren? Also mit seiner längsten Geschichte fortfahren? Die Berge des Wahnsinns?
Also ein Aspekt, den ich noch anmerken wollte zu Flüsterer im natürlich. Dunkeln. Ja. In der modernen Zeit sieht man quasi, Lovecrafts Geschichte fühlt sich teilweise so an wie eine Blaupause für Verschwörungstheorien, die in die Richtung Echsenmenschen gehen. Also da ist diese Rasse aus dem All, die insgeheim irgendwas mit der Menschheit macht.
Die Hirne aus dem Körper packt, in den Tuben packt, ne? Sowas?
Ja, genau das.
Hm. Naja, und auch diese menschlichen Helfer, die sie haben.
Ja. Das, genau. Und natürlich diese ominösen Erklärungen, warum man selbst als jemand, der die Geschichte erzählt, keine Beweise mehr hat oder warum es keine Fotos gibt oder ja, im Prinzip, warum es nicht so einfach ist, Beweise herzustellen in dem Sinne.
Ja.
Ja, weil auch die Leichen sich relativ schnell von diesen Wesen auflösen.
Ich muss das ja auch selbst zugeben. Ich meine, ich glaube nicht an die Echsenmenschen. Aber warum glaube ich nicht an Echsenmenschen? Ja, gut, weil ich ein paar
Götzen... Was? Du glaubst nicht? Raus. Chaos vorbei, weg hier.
Also, weil ich
ein paar... Sag nur ein Echsenmensch. Schaut ihr sein Echsenmensch, da habt ihr das gehört.
Ich habe ein paar Vermutungen darüber, wie die Welt so läuft, aufgrund von Beobachtungen. Das ist ja auch alles okay, aber... Ich kann ja nicht verhehlen. Es gibt auch 10 oder 20% in mir, die sagen, du glaubst nicht an die Echsenmenschen, denn wenn es die Echsenmenschen geben würde, müsstest du dein ganzes Weltbild über den Haufen werfen und das ist ein schmerzhafter, unsicherer Prozess. Das willst du nicht. Also gibt es deshalb keine Echsenmenschen. Also es gibt auch ein paar ganz richtig, also gute und richtige und empirische Argumente dafür, dass es keine Echsenmenschen gibt. Aber es gibt, wie gesagt, auch das Element der Rationalität und der Wissenschaft wieder als Religion. Ich will eigentlich auch nicht, dass es Echsenmenschen gibt, weil da müsste ich mein Weltbild in Frage stellen, und zwar komplett. Also, wenn es Echsenmenschen gibt, dann bedeutet das nämlich auch, alle anderen Aspekte meines Lebens könnten eine Lüge sein. Weil dann ist ja mein Wahrheitsfindungsprozess ja offensichtlich stark gestört und deswegen wehren sich die Menschen dagegen.
Aber Krebsmenschen gibt es schon, oder?
Ja, die natürlich. Die natürlich. Gut.
Beauty, Berge des Wahnsinns?
Berge des Wahnsinns. Morty ist dran mit beschreiben, weil Blunte die Fähigkeit abgeht.
Oh ja, also wisst ihr, die fliegen da hin, wo ganz viel Eis ist und da ist da so eine große Stadt und da sind da Monster und die hören so ein Pfeifen und da, die zerfleischen sich alle gegenseitig und zum Schluss guckt ihr auf irgendwas, was den irre macht, ganz geil, sage ich euch.
Ich mache dann mal die etwas längere Zusammenfassung. Also, unser Protagonist heißt William Dyer, was man übrigens erst in einer anderen Geschichte erfährt. Also man erfährt, dass der Name Dyer ist, auch wenn es nicht explizit genannt wird. Aber ich weiß nicht mehr genau, welche andere Geschichte es war, aber dort wird dann erwähnt, dass es sich bei dieser Expedition um eine mit einem William Dyer handelt. Und dieser fährt zusammen mit seinen Kollegen runter in die Antarktis auf eine Entdeckungsreise. Und sie haben absolut neumodisches Equipment dabei, wollen die Antarktis neu kartografieren, Bohrungen und dergleichen vornehmen und stoßen ziemlich bald in noch unerforschten Regionen der Antarktis auf eine Bergkette, die ja die höchste der Welt ist, mit 9.500 bis über 10.000 Metern. Mhm. Und dort stoßen sie auf eine geheime Höhle und finden darin ja Überreste von mehrere hunderte Millionen bis Milliarden Jahre alte Tiere, also aus den Urzeiten der Erdgeschichte. Dazwischen finden sie aber auch noch die sehr gut erhaltenen Überreste einer alten Rasse, die ja noch sehr viel älter ist als alles, was dort gefunden wurde. Und was eben nur den Schluss zulässt, dass diese hochentwickelte Rasse vor allem anderen Leben auf der Erde gewesen ist. Und sie nehmen ein paar dieser Exemplare mit, versuchen sie zu sezieren, aber dann wird deren Lager komplett verwüstet. Und also es ist eine Gruppe, die zu dem Berg gereist ist und das dort untersucht und eine andere Gruppe, die zurückgeblieben ist. Und als die dann zu ihnen aufschließt, stellen sie fest, das Lager ist verwüstet. Und ja, alle sind tot, auch alle Hunde, die total durchgedreht sind wegen den Überresten dieser Wesen, die man dort platziert hat. Und man geht zunächst davon aus, dass, was auch wieder ein bisschen absurd ist, wie das Wilmarth einfach so dahin geht in die Berge, dass sie davon ausgehen, eine Person, die verschwunden ist, wäre dafür verantwortlich oder könnte dafür verantwortlich sein. Man weiß es nicht. Man begibt sich auf jeden Fall auf die Suche nach dieser Person und auch die Überreste der alten Wesen, der alten Rasse sind verschwunden. Und daraufhin begeben sie sich in die Berge und stellen fest, dass es sich tatsächlich um eine riesige, gewaltige Stadt handelt, deren Bevölkerung offenbar in diese alten Wesen sind oder früher einmal waren, die heute wie ausgestorben ist. Und sie suchen dann weiter nach ihrem Kollegen Gibney, war glaube ich der Name, und tauchen immer tiefer in die Gewölbe dieser Stadt ab und finden dort Fresken und Wandbilder, Aufzeichnungen, die ausdrücken die Milliarden Jahre alte Geschichte dieser Wesen, die irgendwann auf die Erde kam, die sich Kriege mit anderen Rassen geliefert haben, unter anderem der Rasse der Cthulhu, die später kam, auch Konfrontationen mit den Migo, die sie teilweise unter Wasser gedrängt haben, wie sie sich irgendwann in die Berge zurückgezogen haben wegen der aufkommenden Eiszeit in der Antarktis, als alles immer kälter wurde. Und natürlich die Sklavenrasse der Schogoten, die irgendwann rebelliert und wie man am Ende feststellt, wahrscheinlich auch ihren Beitrag zum Untergang der alten Rasse geliefert hat. Und letzten Endes begegnen die Forschergruppe, findet zunächst einmal heraus, dass die Exemplare der alten Rasse, die man gefunden hat, nicht tot waren, sondern gelebt haben und die neben dem Heizofen auch Gibney und einen der Schlittenhunde mitgenommen haben. Sie stoßen dann noch auf große, weiße, mutierte Albino-Pinguine und letzten Endes auf ein Wesen, das mit einem Zug verglichen wird, mit tausenden Augen, der durch die Schächte der Wege im Berg rast und versucht, die Pinguine, die alten Wesen und auch sie selbst umzubringen. Und im letzten Moment gelingt ihnen eben noch die Flucht. Nur einer von ihnen, Peabody, der Leiter der Expedition, macht dabei eine erschreckende Entdeckung. Also er hat etwas am Himmel gesehen, von dem er allerdings nicht reden möchte, was ihn in den Wahnsinn getrieben hat.
Juxotos.
Das wäre Berge des Wahnsinns zusammengefasst.
Ja. Eindeutig. Ja. Also was mir zunächst aufgefallen ist, also wieder vor allem das erste Drittel, die erste Hälfte, ist hervorragend gestaltet mit der Immersion in diese Welt. Ich habe mich wirklich gefühlt, als ginge es jetzt zur Forschungsexpedition in die Antarktis. Die erzählerische Technik, ständig Koordinaten anzugeben, das alles im wissenschaftlichen Stil zu halten, das übrigens gut recherchiert ist. Also im Gegensatz zu seiner normalen, ich möchte sagen Unfähigkeit, aber Schwäche für die Details der naturwissenschaftlichen Begebenheiten ist hier, das merkt man schon, ein gut angelesenes Fachwissen in Bezug auf Geologie und die Geografie der Antarktis zu merken. Also das ist sehr gut gelungen. Und auch die widrigen Wetterverhältnisse, die Schwierigkeiten, die die Forscher begegnen. Ja. Und
Also das Ding ist aber, wenn es jetzt halt um die optischen Eindrücke geht, da das finde ich mal ganz witzig, bei Lovecraft hat er nie wirklich was von der Welt gesehen, aber Lovecrafts Trick ist halt, wenn er halt sagt, oh, diese großen Eiswände, die erinnern mich an die Gemälde von Röhrig. Ja, und dann ist halt so. Ja,
und diese Eiswände erinnern mich an Röhrig. Und diese Eiswände erinnern mich an Röhrig. Und halt diese so, Eiswände erinnern mich.
Das sind ja die einzigen Eiswände, die du jemals in deinem Leben gesehen hast. Aber netter Trick. Ich meine, letztendlich kannst du damit gleichzeitig sagen, ja, so sieht es aus, aber wenn du nichts von der Welt gesehen hast, dann referenzierst du einfach die Bilder und tust, als würden die Leute die Bilder meinen. Aber nicht schlecht. Ja.
Ja. Röhrig-artig eben. Nein, aber.
Röhrig!
Yeah, das stimmt, aber es ist aber auch dieser, auch der Entdeckergeist, kommt gut raus im ersten Drittel. Also, man muss sich das mal selbst vorstellen. Man zieht jetzt aus in die Antarktis auf irgendeinen Kontinent, den praktisch noch niemand gesehen hat, und entdeckt jetzt mal die höchsten Berge der Welt. Mal eben 10.000 Meter hohe Berge. Also, jedem, der doch ein bisschen wissenschaftlichen Forschergeist in sich verspürt, der, er kann sich ja vorstellen, was das für eine Aufregung für diese Leute bedeutet haben muss. Und dann auf einmal Funkstille.
Mhm.
Und dann die langsame Entdeckung, dass es etwas Schreckliches auf sich hat. Und auch schon vorher die subtilen Anspielungen. Also man findet ja dann so ein Stück Schiefer, auf dem es einen seltsamen Abdruck gibt. Es stellt sich später heraus, dass es der Fußabdruck einer dieser außerirdischen Wesen ist. Und hier gelingt Lovecraft tatsächlich einmal die Subtilität ganz gut. Er beschreibt, wie der Biologe lange an diesem Stück herumrätselt und dann ohne weiteren Kommentar der Gruppe vorschlägt, dass man danach weiterforschen sollte. Oder also ohne, dass er da wirklich eine Erklärung für gibt. Oder auch aus dem Funkverkehr, den es zwischen dieser Expedition am Fuß des Berges und dem Basislager gibt. Die haben gerade eine Riesenentdeckung gemacht und der Expeditionsleiter am Fuß des Berges sagt auf einmal, hoffen, dass wir schnell vorankommen, dass wir diese Ebene bald wieder verlassen können. Und dann denkt man sich doch auch, okay, du hast jetzt gerade die größte Entdeckung deines Lebens gemacht und du willst sofort wieder weg. Warum? Aber Lovecraft geht darauf nicht weiter ein. Also ich glaube, das war auch eine der letzten Geschichten, die er geschrieben hat. Wenn er einen literarischen Fortschritt wenigstens teilweise durchlebt hat, dann vielleicht in diesen Momenten, die ich gut gelungen fand.
Darf ich euch fragen, habt ihr das geschluckt? Also das ist so die Sache, also Berges Wahnsinn, tolle Story, aber es gibt eine Sache, die hat mich immer gestört. Es gibt ja diese elendsäge Passage, wo sie halt, sag ich mal, die Hieroglyphen und die ganzen Steinmonumente studieren und halt, sag ich mal, die Geschichte, die Historie dieser alten Rassen dadurch nachvollziehen können, dadurch lesen können. Habt ihr es geschluckt, dass Menschen Hieroglyphen oder auch Bilder so detailgetreu entziffern können von Kreaturen, die Millionen Jahre vor den Menschen gelebt haben, überhaupt nicht humanoid waren? Also das ist halt so eine Sache, die stört mich eigentlich am allermeisten. Eigentlich ist ein so ein Dinger, die stört mich am allermeisten bei im Vergleich zu allen anderen Lovecraft-Stories, dass ich schluck das einfach nicht, dass die so detailliert genau die Geschichte dieser Außerirdischen nachempfinden können, allein durch irgendwelche Steinmetzgereien. Also, weiß nicht, habt ihr das irgendwie anders verstanden oder seht ihr das anders?
Also, ich würde sagen, ich kann mir gut vorstellen, dass es Bilder gibt, die du ja relativ eindeutig deuten kannst, aber an einer Stelle lesen die heraus aus diesen Fresken, dass sich die Wesen, ich weiß nicht mehr, welche der Rassen da beschrieben wurde, ich glaube, es waren die Migo, mit irgendwelchen Chemikalien durchs All bewegen. Und da frage ich mich, wie willst du das darstellen auf dem Bild?
Ich meine, wir Menschen, wir scheitern ja heutzutage auch noch dran, von unseren Vorfahren manchmal irgendwelche Schriften oder einzelne Bilder richtig zu lesen. Deshalb, bin ich darüber
gestorben. Ja, es ist halt vor allem das Level an Details macht das halt unglaubwürdig.
Ja, genau.
Ja, und ein anderer Aspekt, der mir auch ein bisschen unpassend vorkam, also wir reden hier über hier irgendwelche Hunderten von Millionen von Jahren von Besiedlungsgeschichte und großen Kriegen und dann im nächsten Moment wird dann irgendwie eingegangen, dass diese Berge auch irgendwelche Heizungsanlagen drin haben, als es kalt wurde. Also okay, also hier Krieg gegen die Cthulhu-Brut um die Zukunft und die Herrschaft über die Erde und dann im nächsten sanitäre Anlagen. Also
das ist der Werbeblock, der inzwischen geschoben wurde.
Ich dachte mir einfach, lass das doch einfach weg. Ich meine, das ist so unpathetisch, das
passt. Aber ich halt glaube, da hat sich Lovecraft einfach auch so in seine eigene Fantasiewelt zu sehr verliebt. Die wollte er einfach zu Papier bringen, weil der lag sicher nachts im Bett und hat sich diese Welt ausgedacht und wollte sie dann einfach zu Papier bringen. Der konnte nicht anders. Der musste es einfach zu Papier bringen, damit es Wirklichkeit für ihn wird.
Ja, aber das gehört halt dazu, ein guter Autor zu sein, zu wissen, wenn man seine eigene Leidenschaft für Detailbeschreibungen nicht nachgibt. Manchmal ist das angebracht und manchmal nicht. Und wenn ich mir, wie gesagt, das Abwassersystem irgendeiner Alienrasse vorstellen muss, dann
ja, gut.
Vor allem, es wirkt auch fast unnötig. Also diese Dinger haben 100 Millionen Jahre jetzt oder eine Million Jahre mindestens im Eis verbracht, werden aufgetaut und sind sofort wieder lebensfähig. Wozu brauchen die eine Heizung?
Ja. Ist kuschelig, ist warm.
Ja, also es scheint ja, die scheinen fast unzerstörbar zu sein und in fast jedem Klima leben zu können. Es wirkt sehr unrealistisch oder wirkt hineinkonstruiert. Worauf ich eingehen wollte ist, also es gibt deutliche Parallelen, wie ich finde, zu Das Ding aus einer anderen Welt aus den 80er Jahren.
Oh ja.
Ja, ja. Wir finden zum Beispiel an den verschwundenen Forschern finden wir Klamotten, die zerrissen erscheinen. Das ist genau dasselbe Element, wie wir es schon in, wie gesagt, Das Ding aus einer anderen Welt finden. Wir finden diese seltsame, sich transformierende Masse der Schurgoten, die sich ja auch am Ende als der Hauptantagonist herausstellt, was ja genau oder was starke Parallelen zu diesem gestaltwandelnden Ding eben gibt. Wir finden die Kulisse in der Antarktis. Wir finden eine Forschergruppe, die da ihre Entdeckungen macht und auf etwas stößt, mit dem sie nicht gerechnet haben. Also wir finden ein Alien, das so eine Art Mischwesen zwischen Tier und Pflanze ist. Also die Parallelen sind wirklich mannigfaltig. Es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn die Regisseure oder Schreiberlinge, die hinter diesem Film standen, hinter dessen Original, das ist ja eigentlich ein Remake, wenn die Lovecraft nicht gelesen hätten.
Da sollte man anmerken, dass das Ding aus einer anderen Welt ist ja keine originale Geschichte, sondern die Adaption von einem Buch. Das heißt Who Goes There? Das ist geschrieben von John W. Campbell Jr. Das ist von 1938. Und ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, der Autor könnte tatsächlich im Freundeskreis von Lovecraft gewesen sein.
36 ist Berge des Wahnsinns rausgekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Oder 35? Ja. Also das wird schon passen. Und selbst wenn es keinen direkten Einfluss gab, so wäre es ja immer noch möglich, dass zumindest die Regisseure oder Filmemacher Impressionen dieser Geschichte gelesen haben.
Also es ist ja, soweit ich weiß, eine direkte Adaption. Der Film von, ich glaube, es war 1954, die erste Verfilmung, die war halt sehr frei, sehr lose darauf basiert. Und Carpenter hat dann auch gesagt, er möchte sich näher an der Originalnovelle orientieren. Daher auch das Element mit dem Alien, das mutiert und sich verwandelt im Film von 1951 war das von Howard Hawks. Wenn ich mich richtig entsinne, da war das ja quasi so ein Frankenstein-ähnliches Wesen, sehr humanoid gehalten, das sich da plump durch die Gänge bewegt und Sachen zu Klump haut.
Ja, ich denke, da hat es auch einfach an der Technik gemangelt, was anderes darzustellen. Aber was ich am Ding aus einer anderen Welt noch interessant fand, ist die ist die Struktur der Protagonisten. Also wir haben ja MacReady, den klassischen Hollywood-Protagonisten, der sich dadurch auszeichnet, dass er street smart ist, akademisch nicht gebildet, aber ein guter Draufgänger, ein guter Anführer und relativ mutig. Das ist halt der klassische Hollywood-Protagonist. Und dann haben wir auf der anderen Seite Blair, den Chefwissenschaftler. Akademisch hochgebildet, wenig street smart, keine gute Führungspersönlichkeit und verfällt am Ende dem Wahnsinn und wird zu dem, was er eigentlich zu bekämpfen hat. Also Blair erkennt ja als einziger unter den Anwesenden in dieser Forschungsstation, wie schrecklich ihre Lage eigentlich ist und wie ernst die Lage für die ganze Menschheit und verliert über diese Erkenntnis den Verstand. Das ist eigentlich der klassische Lovecraft-Protagonist. Und er tritt in Das Ding aus einer anderen Welt in gewissem Rahmen an gegen den Hollywood-Protagonist. Natürlich gewinnt der Hollywood-Protagonist. Wie könnte es auch anders sein? Was ich mich frage, ist, ob es nicht für den Horror-Effekt besser gewesen wäre, wenn man mal auf den klassischen Hollywood-Protagonisten verzichtet hätte. Denn der gibt dem Zuschauer eigentlich eher versichernde, hoffnungsgebende Identifikation. Während der Lovecraft-Protagonist mehr noch die Schwäche der Menschheit symbolisiert oder das Ausweglose der Situation. Ich weiß nicht, ob es eine kluge Idee ist für Hollywood-Autoren, sich ständig sich selbst in Horrorfilmen auf einen kompetenten, beinharten Hauptdarsteller zu verlassen. Denn das gibt einem eigentlich eher Sicherheit und nimmt Angst.
Es waren halt die 80er Jahre.
Ja, gut, klar. Das stimmt schon. Es war halt Schwarzeneggers Zeit, nicht? Da,
ja gut, ich kann schon verstehen, du hast weniger Angst vor dem Ding, wenn da einfach mal Snake Plissken steht, also. Aber ja.
Also ich kann mich nämlich daran erinnern, wie ich diesen Film wahrgenommen hatte, als ich den das erste Mal gesehen habe, im Teenager-Alter. Ich fand das echt unheimlich. Aber MacReady hat mir immer Sicherheit gegeben, weil der Mann ruhig und kompetent war. Das ist halt in dieser Geschichte der geborene Anführer und Soldat. Solange der die Dinge geleitet hat, wusstest du schon, das kann nicht groß schief gehen. Und das ist ja eigentlich nicht, was ein Horrorfilm erzeugen soll.
Naja, aber zum Schluss ist es ja doch eigentlich relativ schief gegangen bei das Ding, oder?
Es ist offen geblieben.
Gott, wie lange habe ich den Film nicht mehr geguckt?
Ey. Am Ende sitzen die letzten zwei Verbliebenen, MacReady und der möglicherweise verwandelte Schwarze, der auch so einen ähnlichen, vielleicht noch etwas draufgängerischen, aggressiveren Hollywood-Pathos in sich trägt wie MacReady selbst, sitzen im Schnee und warten, dass es kälter wird. Warten, bis die Station abgebrannt ist, um zu sterben. Ja.
Ja, okay. Ja, gut, ewig her, aber gut.
Ja.
Na gut, zurück zum Berge des Wahnsinns. Wie habt ihr denn das Ende? Was haltet ihr vom Ende? Dass er sich da eine im Flugzeug nochmal umdreht und irgendetwas sieht, was sein Verstand letztendlich wirklich gebrochen hat. Was sagt ihr dazu? Wart ihr zufrieden mit dem Ende? War es euch subtil? War es euch zu holzhammermäßig? Oder was denkt ihr davon?
Es hat sich schon so ein bisschen angefühlt wie so ein letztes Nachtreten nochmal.
Ja. Genau, also ich fand's, ich wollte natürlich auch wissen, was es war, ne? Also er schreibt ja die ganze Zeit, das war das eine, was das fast zu Überlaufen gebracht hat, und dann erklärt er mir nicht, was es ist. Also wenn du es schon so anteaserst, dann will ich es auch wissen. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob es nicht aus dem literarischen Aspekt nicht ganz gut war, dass das nicht offenbart hat. Also zumindest
ja, klar, weil es halt die Sache war, die den Verstand überschritten hat. Das ist das, ja, was unbeschreiblich ist. Jemand hat etwas gesehen. Wenn er es versucht zu beschreiben, sind das nur irgendwelche komischen Wortfetzen, die ihm irgendwie in den Kopf fallen, um das irgendwie sich greifbar zu machen. Aber gerade weil er es nicht fassen kann, ist es dieser Horror, der unbeschreibbar ist. Und das, was auch großer Teil von Lovecrafts Descent ist. Das kann man mögen oder nicht. Ich bin auch bei dem Ende wirklich zwiegespalten, weil ich mir halt auch so denke, sei bitte eindeutiger. Ich will schon wissen, was war da denn jetzt genau?
Obwohl, guck mal, wir haben alle diese Szene noch gut in Erinnerung und wir haben uns alle an ihr gerieben. Und es ist ja auch vielleicht nicht so schlecht, was er da gemacht hat. Also ja, aus dem literarischen Aspekt muss man sagen, war das vielleicht nicht der schlechteste Kniff, einfach zu sagen, dabei belassen wir es jetzt. Also
ja, ja, es gab ja auch, ja genau, und es ist ja, Ich wäre vielleicht sauer, wenn halt die Geschichte davor einfach kein Fleisch oder sowas gehabt hätte. Aber das Ding ist, alles davor hat ja so viel Fleisch, so viele Dinge, über die man nachdenken kann, die einen beschäftigen, die einen auch irgendwo mit Grauen befassen, oder auch dieser Expeditionsanteil, der sicherlich auch Charlie Willich zum Beispiel sehr, sehr befriedigt hat. Aber dann halt mit diesem offenen Ende, das ist halt so eine Lovecraft-Story, gutes Spätwerk, das hat von allem irgendwie etwas. Also alles, was du an Lovecraft irgendwie magst oder mit ihm assoziierst, findest du in dieser Story. Oder irgendwas nicht. Ich überleg gerade.
Ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee war mit diesen ganzen Reliefs und selbst mit der Sympathie, die er für die großen Alten im Vergleich zu den Schogoten am Ende zu vermitteln versucht, ob es so eine gute Idee war, das alles in dem Detail darzustellen, weil es für gewöhnlich dazu führt, dass es die großen Alten und diesen ganzen Mythos entmystifiziert. Mhm. Also, wenn ich einfach nur so ein Monster habe, das kurz auftaucht, sich um einen Monolithen schlängelt und dann wieder verschwindet, oder Wesen wie die Farbe, deren Motivation völlig im Geheimen bleibt, dann ist das, denke ich, für den dadurch verursachten Schrecken oder das Geheimnis deutlich besser, als wenn ich ja eine ellenlange Geschichte und Historiographie
ja,
der Besiedlung.
Wobei man ja auch sagen muss, es ist ja auch das, was ich, sage ich mal, ich meine, wir haben uns ja schon über das Lesen dieser Reliefs ausgelassen, aber da würde ich vielleicht auch die Lanze in dem Sinne brechen. Es ist ja auch nur das, was die Wissenschaftler in Anführungszeichen quasi aus diesen Reliefs gelesen haben. Könnte ja auch sein, dass das, was sie gelesen haben, auch in Stücken einfach falsch ist oder nicht genau dasselbe ist. Einfach, dass sich die Menschen versuchen, daraus irgendeinen Mythos zu machen. Aber den eigentlichen Mythos dahinter, der ist trotzdem vielleicht noch weit von der Wahrheit entfernt. Gut, da könnte man jetzt auch sagen, da hätte Lovecraft dann ruhig ein paar nuancierte Noten noch einbauen können. Aber klar, es ist so ein bisschen auch so hier die Blaupause, wie war die Historie der Erde, der großen Alten, und vielleicht wollte Lovecraft, ich meine, Lovecraft hat sich ja auch sein eigener Kosmos, den er sich selbst ausgedacht hat, sein eigenes Universum quasi, das hat natürlich auch in seinem Kopf irgendwelchen Regeln gefolgt, und ich kann dann auch irgendwo verstehen, wenn du dich lange damit beschäftigst, dass du auch irgendwann das Bedürfnis hast, diese Regeln noch irgendwo mal aufzuschreiben, zu definieren, wie du es dir ungefähr vorgestellt hast. Aber jetzt so für die Geschichte an sich, da würde ich sogar meinen, vielleicht haben die Leute, die die Reliefs gelesen haben, auch einfach an vielen Stellen einfach was Falsches gelesen. Ich meine, es sind irgendwelche Alien-Reliefs. Wer sagte mir, dass die das wirklich...
Also ich denke, dieses
Mich Problem... würde mal interessieren, wie sie es geschafft haben, aus den Reliefs abzuleiten, dass die Staatsform der großen Alten offenbar irgendwie sozialistisch gewesen sein soll.
Da war einfach ein Sterbetammer und Sichel.
Okay. Da war einfach eine große Menge sehr dürrer, verhungerter... großer Alter, und dann hat sich das logisch ergeben. Ich denke, das leidet ein bisschen unter demselben Effekt, den schon Jurassic Park hatte. Im ersten Jurassic Park waren die Dinosaurier nur Jäger. Und sie waren noch ein völlig unbekanntes neues Ding auf der Kinoleinwand. Im zweiten Jurassic Park hat man die Dinosaurier schon gesehen und jetzt wurden sie auch selbst gejagt. Damit entmystifizierst du diese Dinger. Mhm. Und damit nimmst du ihnen auch die Schrecke. Und jetzt, ich weiß nicht, Part 27, ja, ich weiß nicht, werden sie vom Militär gejagt, um genetisch modifizierte Supersoldaten zu erstellen oder sonst irgendein Quatsch. Ja, je abstruser das dann wird, desto weniger Immersion erlaubt das. Und ich denke, das könnte es auch hier ein bisschen das Problem gewesen sein. Also ich kann mich nämlich noch gut daran erinnern, die zwei Wissenschaftler nehmen in einer Szene, wenn sie diese Höhlen erforschen, explizit die Position, eine Sympathie für die großen Alten zu empfinden. Nämlich im Kontrast zu den Schogoten. Die sagen dann, auch sie haben tapfer gekämpft, auch die haben eine große Zivilisation erbaut und die Schogoten haben ihnen sozusagen den Garaus ausgemacht, dieses gedankenlose Gezücht. Also jetzt sind wir schon so weit gekommen, dass wir mit den großen Alten, die ja eigentlich immer als Bedrohung oder als Gefahr wahrgenommen werden, dass wir sie als mit Zivilisation betrachtet. Das ist ein ganz schön harter Turn.
Also ich habe hier gerade mal die Stelle rausgesucht, in der wunderbar. Das beschrieben wird. Ich meine nicht etwa die Furcht vor den vier anderen. Wir waren uns sicher, dass sie niemandem mehr etwas zuleide taten, diese armen Teufel. Im Grunde waren sie nicht böse gewesen. Sie waren die Menschen eines anderen Zeitalters und einer anderen Seinsordnung. Die Natur hatte ihnen einen teuflischen Streich gespielt, so wie sie es noch mit weiteren von ihnen tun wird. Die menschliche Verrücktheit, Gefühllosigkeit oder Grausamkeit bald in dieser grässlichen, toten oder schlafenden Polarwüste ans Licht zerren wird. Und so endete ihre tragische Heimkehr. Sie waren überhaupt nicht primitiv gewesen, denn was hatten sie schon verbrochen? Ein grauenvolles Erwachen in der Kälte einer unbekannten Epoche. Vielleicht ein Angriff der pelzigen, wie rasend bellenden Vierfüßer. Eine benommene Verteidigung gegen diese Tiere und gegen die nicht weniger rasenden weißen Affenwesen mit ihren sonderbaren Umhüllungen und Apparaturen. Armer Lake, armer Gedney und arme große Alte. Wissenschaftler bis zuletzt. Was haben sie getan, dass wir an ihrer Stelle nicht genauso getan hätten? Gott, und was für eine Intelligenz und Beharrlichkeit. Was für ein Mut gegenüber dem Unglaublichen. Gerade so, wie ihre Artgenossen und Vorgänger den Mut aufgebracht hatten gegenüber Ereignissen, die kaum weniger unglaublich waren. Hohltiere, Pflanzen, Monster, Sternenbrut. Um was auch immer es sich bei ihnen gehandelt hatte. Sie waren Menschen. Sie hatten die eisbedeckten Gipfel überquert und deren mit Tempeln bebauten Hängen sie einst ihre Weihen vollzogen hatten und wo sie zwischen Baumfahnen gewandelt waren. Sie hatten ihre tote Stadt schlafend unter ihrem eisigen Fluch angetroffen und sie hatten die Geschichte ihrer Spätzeit, so wie wir, aus den Reliefs abgelesen. Sie hatten versucht, ihre lebenden Artgenossen in der fabelhaften Tiefe ewiger Schwärze zu erreichen, in der sie nie gewesen waren. Und was hatten sie gefunden?
Also gerade jetzt, wo du es nochmal wiederholt hast, also was ich persönlich da jetzt so rauslese, ist eigentlich mehr so Lovecrafts eigene Liebe zu seinen eigenen Welten. Also ich glaube, das war so ein Plädoyer für eigentlich die Leidenschaft und die Liebe, die er für seine eigenen Kreaturen irgendwo gehabt hat. Weil das ist ja eigentlich so wunderschön theatralisch und groß aufgesetzt. Und ich kann mir vorstellen, dass da einfach Lovecraft einfach mal komplett vom Leder gezogen hat und sich einmal sogar komplett seiner Hingabe zu seinen eigenen fantastischen Kreaturen hingegeben hat.
Ja, was mir auch stark auffällt in diesen Passagen, in denen es um die Reliefs geht. Das Ganze fühlt sich eher an, als würde Lovecraft hier die ewig lange Lore von irgendeiner Fantasy-Welt zusammenfassen. Also ja. würde er quasi für diesen Zeitraum komplett das Genre Science-Fiction-Horror verlassen und so eine Chronologie abgeben, wie man sie eventuell bei Herr der Ringe vorfinden würde.
Ja. Mhm. Ja.
Und im gewissen Sinne ist ja auch Berge des Wahnsinns, die Geschichte, die erzählt wird, quasi das Werk, das ja die zentrale Mythologie darstellt, dieser diversen Rassen, wie sie zusammenkamen und alle anderen Geschichten quasi nur kleine Blicke in diese Welt gewesen sind.
Mhm. Shati, dein Take dazu?
Ich glaube, ich habe nichts zu sagen über das hinaus, was ich schon gesagt habe.
Mhm.
Ich bin nach wie vor skeptisch, ob das. Ich fand es natürlich interessant, das alles zu hören, weil es mal was, also mal wirklich was anderes war. Hier die Reliefgeschichte deiner außerirdischen Lebensform. Aber ich denke, wie gesagt, dass es stark entmystifizierende Charakter hat und dass
aber
auch,
macht
auch
es.
Es geht auch zu weit vom ich denke von diesem kosmischen Nihilismus ab. Also hier findet halt diese Identifikation mit dem zivilisatorischen Anspruch der großen Alten statt. Ja. Und das ist eben kein nihilistischer Gedanke. Das ist nicht wie die Farbe aus dem All, die nichts will, was wir erkennen können, außer Lebenskraft aussaugen. Ja, das ist ein ideologischer Anspruch, Größe zu bauen. Und das ist sehr menschlich. Das baut eine Brücke zu dem eigentlich keine Brücke gebaut werden sollte, wenn man Horror erhalten will.
Also ich würde sagen, in einer gewissen Weise betont es schon, vielleicht nicht die komplette Sinnlosigkeit des menschlichen Daseins, aber die Tatsache, dass gerade diese Verbindung, dass am Ende gesagt wird, es waren die Menschen ihrer Zeit, dass die Menschen nicht allein im Kosmos da sind, dass sie quasi nicht die deutungsgebende Hoheit für die Welt besitzen, weil schon so viele verschiedene Rassen vor ihnen da waren, wie die großen Alten, die Migo, die Cthulhu-Wesen.
Ja, du kannst das halt so und so sehen. Du kannst darin den
besonders ein Punkt noch. Interessant fand ich der Moment, in dem, ich glaube, das war sogar im selben Absatz, in dem beschrieben wird, dass sie aus den Fresken lesen, dass die Gesellschaftsordnung irgendwie sozialistisch gewesen ist und paar Zeilen später kommt dann die Erwähnung, dass wahrscheinlich zu ihrer Ernährung auch diese seltsamen Affenwesen gezählt haben, die unsere Vorfahren waren.
Es ist halt die Frage, wie man es liest. Liest man darin den ewigen Untergang aller Zivilisation, Aufstieg und Untergang aller Zivilisation, der uns dann auch ereilt? Oder liest man die Erkenntnis daraus, dass wir nicht allein sind mit all dem? Also, was einem jetzt...
Ich sehe da eher den Untergangsaspekt.
Ich sehe da eher, denn wir sind nicht allein und das zerstört für mich ein bisschen den Schrecken. Aber gut, das kann ich, das ist halt schwer zu sagen, wie man das interpretiert. Also wo da die emotionale Inklination steht. Na wunderbar. Hat noch jemand einen Punkt zu den Bergen des Wahnsinns?
Die waren wahnsinnig. Wow.
Nein, ich auch nicht. Gut.
Dann kämen wir ja zu unserer letzten Geschichte, die eigentlich wahrscheinlich auch nur Morty zusammenfassen kann, denn ich wüsste nicht, wo ich anfangen soll und wo ich aufzuhören habe.
Ich muss zu meiner Schande geschehen, die Traumreise des unbekannten Kadas. Ich hab die Story bis heute nicht gepackt. Aufgrund Mortys Anreizen werde ich der Geschichte auf jeden Fall noch eine Chance geben, aber weil bei mir morgen auch der Arbeitspulli fest sitzt und ich kam heute zu spät, ich hatte heute schon einen sehr bewegten Tag, deshalb würde ich mich jetzt auch, weil ich dazu nichts Produktives beisteuern könnte, würde ich mich jetzt dann auch hier verabschieden. Ich wünsche euch dann noch viel Spaß mit der Traumreise ins Traumsuche nach dem unbekannten Kadas. Morty Schattenmacher, es war mir eine Freude. Schön, dass ich auch noch hier da sein konnte, mit euch noch ein paar Worte hier teilen konnte. Ich verabschiede mich von allen Zuschauern und Leute, macht ihr doch den Podcast schön rund. Sorry, dass ich heute nicht von Anfang an und nicht bis zum Ende da bleiben konnte. Blante aus. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Tschüssi.
Gehabt Ciao. Mich wohl.
Gut, ich würde nochmal eine kurze Pause vorschlagen.
Oh ja, wunderbar. Dann treffen wir uns in 5 Minuten.
Hiermit melden wir uns aus der Pause zurück und wir kommen nun zu unserer letzten Geschichte für heute, die Traumsuche nach dem unbekannten Kadaff. Und auf Kadaff wird auch in Berge des Wahnsinns mehrmals angespielt, genauso wie es diverse Verweise auf die Hochebene von Leng gibt, der wir hier auch wieder begegnen werden. Und für den Einstieg in die Geschichte werde ich einfach mal den ersten Absatz vorlesen, denn das spiegelt auch wieder den Aspekt, den wir vorhin schon angesprochen haben, Lovecrafts Talent, Architektur zu beschreiben. Dreimal träumte Randolph Carter von der wundersamen Stadt und dreimal wurde er wieder hinfortgerissen. Als er noch auf der hohen Terrasse über der Stadt verweilte, ganz golden und lieblich, erglühte sie im Sonnenuntergang mit ihren Mauern, Tempeln, Säulengängen und Brückenbögen aus geerdetem Marmor, ihren Brunnen mit silbernen Becken und gleißenden Sprühregenfontänen auf den weiten Plätzen und in den duftenden Gärten. Ihre breiten Straßen zogen sich zwischen zierlichen Bäumen, Blumenurnen und Standbildern aus Elfenbein in schimmernden Reihen hin, während auf den steilen nordwärts gelegenen Abhängen Reihen roter Dächer und alter Spitzgiebel hinaufkrochen, die kleine Gassen aus grasüberwachsenen Pflastersteinen verbargen. Und diese Stadt zu betreten ist das Ziel von unserer Hauptfigur Randolph Carter. Er begibt sich auf die Reise durch eine Welt, durch die Traumwelt. Und man sollte anmerken, Kadaff ist eins seiner längsten Werke und auch das größte innerhalb seines Traumzyklus. Und es geht um die Reise von Randolph Carter, wie er versucht, diese goldene Stadt im Sonnenuntergang wiederzufinden. Und ja, seine Versuche beginnen damit, dass er mit örtlichen Priestern redet, von denen er einige kennt und ja, Erfahrungen einholt, denn sein Ziel ist es, er möchte mit den Göttern auf dem unbekannten Kadaff reden, denn er glaubt, dass sie ihm helfen können, diese Stadt im Sonnenuntergang wiederzufinden, zu der er zurück möchte. Und natürlich wird er von allen Seiten gewarnt. Das hat noch nie jemand überlebt und die paar wenigen, die es versucht haben, sind entweder gestorben oder wahnsinnig geworden. Aber das hält ihn nicht von seiner Suche auf. Er geht dann los durch einen Wald, trifft auf seltsame Wesen namens Zooks, die ihn teilweise in die nächste Stadt verfolgen. Er hört sich immer weiter um und es passiert eine ganze Menge. Ich kann die Handlung auch nicht in allen Details in der richtigen Reihenfolge wiedergeben, aber er redet mit Händlern von dunklen Galeeren, er wird entführt, er landet auf dem Mond, von wo er vor Nyarlathotep geführt werden soll, bis ihn die Katzen retten und dann ja in einem kosmischen Sprung durchs All wieder zurück zur Erde bringen. Und er geht dann weiter durch diese Welt. Er ist auf der Suche nach einem Berg, in den das Gesicht, Equanok heißt die Region, in den das Gesicht eines Gottes eingraviert wurde. Und er muss diesen Berg sehen, denn wenn er dieses Gesicht sieht, dann kann er auch Menschen finden, die von Göttern abstammen. Und das ist sein vorläufiges Ziel. Als er diesen Berg dann erreicht, wird er von grausigen Wesen namens den Dunkeldüren entführt. Er wird in eine Grube geworfen, wo er auf Ghule trifft. Auf unter anderem Richard Upton Pickman, eine Figur aus einer anderen Geschichte von ihm, nämlich Pickmans Model. Und mit denen schlägt er sich dann erstmal durch das Reich der Unterwelt und versucht, den großen Dolen zu entkommen, gerät dort dann wieder irgendwann an die Oberwelt. Die Ghule, mit denen er natürlich gut befreundet ist, reisen wieder zurück über einen Weg in der Oberwelt. Er landet dann wieder in demselben Wald, in dem seine Geschichte seinen Anfang genommen hat. Er bekommt mit, dass die Zooks wütend auf die Katzen von Ulta sind, da die bei der letzten Begegnung seine Verfolger umgebracht haben. Aber Carter, der natürlich ein absoluter Katzenliebhaber ist, sagt den Katzen Bescheid und die führen dann kurzerhand einen Vernichtungskrieg gegen die Zooks, zwingen sie zur Kapitulation und als Dank geben sie Carter ein paar nützliche Tipps für seinen weiteren Weg. Und Jetzt wird meine Erinnerung wieder schwammig an das, was weiter passiert ist. Er wird von, ich glaube, er wird nochmal entführt irgendwann im Lauf dieser Geschichte. Von
natürlich.
Was auch sonst. Ja.
Ich glaube, am Ende steht er doch von Nyarlathotep Tortep und wacht auf.
Ja, also es passiert noch einiges mehr. Ja. Unter anderem, es gibt, er landet in einer Stadt, er flieht vor einem Hohepriester, er wird, gibt sich als Steinmetz aus, glaube ich, und eben auf, mit anderen Steinmetzen, nein, das war der Äquanok, wo er hin wollte, der Berg, er gibt sich als Onyx-Schürfer aus in einem späteren Teil der Geschichte und versucht herauszufinden, wo die Männer der schwarzen Galeeren ihren Handel treiben, denn das Schloss auf dem Kadaff, in dem die Götter wohnen, ist aus Onyx gebaut und er will in diese Region. Dann später landet er vor einem anderen Hohepriester, vor dem er flieht. Er rutscht irgendwie durch ein Loch im Boden wieder in die Unterwelt nach Sacromant. Dort sieht er dann, dass eine böse Rasse, ich glaube, es waren die Dole, aber ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls, er merkt dann, dass die drei Ghule, die ihm geholfen haben, dort gefangen genommen wurden und ja, berichtet das den anderen Ghulen. Kurz darauf fängt dann ein Krieg an von den Ghulen, unterstützt von den Dunkeldürren gegen die Bewohner von Sacromant, um diese drei Ghule wieder zu befreien. Danach übernehmen sie eine der Galeeren, nehmen eine Insel ein, auf der die Onyx-Schürfer, ich weiß gerade nicht mehr, wie genau diese Gruppe bezeichnet wurde, ist auch egal, sie nehmen die Insel ein und dann reitet Carter mit seiner Streitmacht an Ghulen und Dunkeldürren weiter über hohe Berge, über die Ebene von Leng bis an Schloss auf dem unbekannten Kadaff und begegnet dort Nyarlathotep, der ihm berichtet, die Götter vom Kadaff sind alle verschwunden. Sie haben deine Stadt gesehen, deine wunderbar erträumte Stadt. Die chillen jetzt alle dort. Das ist aber doof für diese Welt, deswegen hier, ich erkläre dir mal den Weg, wie du da hinkommst. Hol die zurück, dann kannst du auch in deiner Stadt bleiben, aber natürlich war alles nur Verarsche und Carter, der dann auf einem Shantak-Vogel durch das All fliegt, auf dem Weg zu seiner goldenen Stadt im Sonnenuntergang, stürzt ab und wacht dann wieder auf in seine Heimat in Boston. Und
ja.
Also, man merkt es, es passiert verdammt viel in dieser Geschichte.
Ich empfand diese Geschichte ehrlich gesagt als unlesbar. Also es gibt einzelne Aspekte, die sind wirklich gut gelungen. Also zum Beispiel das mit den schwarzen Galeeren. Ich fand die Darstellung auch an diesem Hafen, das war wieder eine gute Atmosphäre. Das hat eine richtige Hafen, eine frische Hafenatmosphäre mit einem bedrohlichen Element dieser dunklen Galeeren hereingebracht. Das war ein Beispiel dafür, aber die ganze Chronologie dieser Geschichte ist kaum nachzuhalten. Es treten 800 Protagonisten und Rassen auf, alle mit Namen, die sich kein Mensch merken kann. Es ist eine riesige Aneinanderreihung von irgendwelchen Wahnsinnshandlungen. Irgendwann, wie gesagt, die Katzen von Ultra befallen dann aus der Gefangenschaft, wo auch immer die jetzt hergekommen sind. Wüsste ich es nicht besser, würde ich sagen, das hat jemand auf LSD geschrieben. Also wüsste ich nicht, dass Lovecraft das 1930 geschrieben hat oder was auch immer, oder 35, würde ich sagen, das Ding war ein Drogentrip.
So hat es sich stellenweise auch angefühlt. Also ich beschreibe das Buch immer als, stell dir vor, jemand hat H.P. Lovecraft gesagt, er soll diese 1500-seitige Fantasy-Geschichte auf 150 Seiten zusammenfassen.
Ja, also und vor allem die Länge. Ich meine, das ist, ich glaube, seine längste Geschichte. Und es ergibt keinen großen monothematischen Handlungsrahmen, wie jetzt zum Beispiel in die Berge des Wahnsinns, die auch relativ lange sind, sondern einfach nur, wie gesagt, die Aneinanderung von so 1000 kleinen Spannungsbögen. Also es ist wie Herbert West mal 50. Mit ständig neuen Herausforderungen, mit Ghulen hier und Leichenfressern dort und auch die Rassen heißen da in seinem Fantasieuniversum teilweise so ähnlich. Ich glaube, es gibt die, wie heißen die am Anfang, diese seltsame Priester, diese Priesterkaste? Die Sots oder die?
Zooks.
Die Zooks. Ich glaube, es gibt noch eine andere, die heißen dann Dukes oder sonst irgendwas. Ist es wirklich eine gute Idee, diesen Namen so ähnlich zu gestalten, dass kein Mensch mehr weiß, wer jetzt wer ist? Also von einem literarischen Standpunkt, ich glaube, das hat Lovecraft auch selbst gesagt, war das nix. Das, ich weiß auch gar nicht, ob das je veröffentlicht wurde oder für die Veröffentlichung bestimmt war. Das
wurde erst nach seinem Tod veröffentlicht, soweit ich mich erinnere.
Das liest sich wie, ja, wie ein Mann, der sich hinsetzt und mal alle Gedanken, die er jetzt gerade hat, aus seinem Kopf herausschreibt. Oder wie ein Mann, der einen wirklich langen, wirren Traum gehabt hat und den jetzt nachvollzieht. Also von diesem Traumaspekt her, wie gesagt, vom Traum- oder Drogenaspekt her, ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Also wenn ich mal wieder in den, also was ist mal wieder, wenn ich tatsächlich dann nochmal in den Genuss komme, LSD zu nehmen oder eine andere, das Bewusstsein veränderte Droge, dann müsste ich mir die Geschichte nochmal anhören. Vielleicht ergibt das dann alles Sinn. Vielleicht sehe ich dann die Welt tatsächlich mit anderen Farben. Wie gesagt, diese Geschichte ist nicht ohne Qualität. Einige der Beschreibungen, die haben mir gut gefallen. Die hatten, wie gesagt, die haben wieder das atmosphärische Element gut aufgebaut. Aber man sieht hier klar, dass, ja, Lovecraft als Schriftsteller doch noch nicht vollkommen war. Ich denke, kein geübter Schriftsteller würde sowas schreiben, nicht mal als Notiz. Also ich kann es mir nicht vorstellen.
Ja, ich denke, er wird auch seine Gründe gehabt haben, warum er es nicht, ich glaube, er hat es nicht mal Leuten angeboten zur Veröffentlichung. Also, das musste dann irgendwer in seinem Nachlass entdeckt haben.
Ich weiß auch nicht, ob es eine gute Idee war, das so einfach als normale Geschichte zu veröffentlichen. Man hätte es als fragmentarisches Ideenwerk veröffentlichen können, aber so zu tun, als wäre das eine normale Lovecraft-Geschichte, es ist einfach, es liest sich wie ein Traum. Es ist interessant in diesem Sinne, es liest sich, ja, wie der Traum eines sehr luzid träumenden Menschen. Darum geht's ja auch. Es ist die Traumreise, ne? Aber.
Ja. Und Randolph Carter ist auch eine Figur, die Lovecraft mehr als alle anderen Figuren in seinen Werken ähnelt. Denn Randolph Carter ist auch der einzige Protagonist von Lovecraft, der in mehreren Geschichten auftaucht. Denn zunächst mal ganz klar die Aussage des Randolph Carter ist da mit dabei. Die Folgewerke, also die Geschichte dann zu Ende bringen, der silberne Schlüssel und durch die Tore des silbernen Schlüssels, ist er auch wieder die Hauptperson. In Die lauernde Furcht, glaube ich, war er noch dabei. Und ein paar anderen Werken auf jeden Fall. Also er ist der einzig wiederkehrende Protagonist, den Lovecraft je gehabt hat. Und er ist auch nicht wirklich ein Intellektueller, wie die anderen Figuren von ihm, sondern es wird, ich glaube, in Der silberne Schlüssel oder durch die Tore des silbernen Schlüssels erwähnt, er ist auch Schriftsteller. Also von seinen Lebensumständen ist da Lovecraft am nächsten.
Ist der ehrliche Versuch, sein Leben zu bewältigen in Geschichtenform.
Ja. Und die Aussage des Randolph Carters basiert auch auf einem Traum, den Lovecraft wirklich hatte. Und ich nehme an, wahrscheinlich werden alle diese Geschichten eine Art Traumtagebuch sein. Oder zumindest etwas, was er daraus konstruiert hat.
Genau, und so hätte man diese Geschichte meiner Ansicht auch vermarkten sollen. Nicht als eine gebundene Geschichte. Gut, er hatte sie so geschrieben, aber es wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen, die nicht als eine gebundene Geschichte an den Mann zu bringen. Wie gesagt, man 5 Stunden kann man sich das Ding kaum geben. Das ist viel zu komplex und viel zu viel Handlung und Protagonisten darin. Aber wenn man das in die einzelnen Aspekte unterteilt, dann kann man sich das schon als Traumepisoden vorstellen. Also es hätte vielleicht besser funktioniert, wenn man das als wirklich abgedrehte Episodengeschichte gemacht hätte. Jetzt nicht so sehr mit dem übergreifenden Handlungsrahmen, sondern einfach nur als impressionistisches Werk, in dem man sich weniger um die Handlung bemüht, als um darum möglichst eindeutige, schillernde Bilder wie im Drogenrausch oder wie im Traum, Rausch des Traumes zu produzieren. Ich denke, dann hätte diese Geschichte eher funktionieren können. Sie muss natürlich kürzer werden, aber sich aus diesem wirren Gewusel ein paar gute Szenen rauszunehmen, zum Beispiel die mit den dunklen Galeeren und die nicht so sehr auf die Handlung zu trimmen, sondern wirklich auf das Vermitteln eines Bildes, also mehr mit Worten zu malen, als eine Handlung zu entwerfen. Ich denke, dann hätte das tatsächlich ordentliche Kunst werden können.
Tatsächlich, ich finde den übergreifenden Rahmen der Handlung interessant, also das höhere Ziel, was Carter von allen anderen Lovecraft-Figuren am stärksten unterscheidet, ist, er erlebt all diese Horrorszenarien, vor denen jede andere Figur von Lovecraft wahrscheinlich schon tausendmal den Verstand verloren hätte. Begegnung mit Monstern, mit Ghulen, ja, mit Katzen, mit Göttern, mit den Männern von den schwarzen Galeeren, den Dunkeldürren, mit Nyarlathotep am Ende, und Carter nimmt das einfach hin. Er ist der einzige Abenteurer, den Lovecraft wirklich geschrieben hat und der nicht klein beigibt, der quasi, ja, diese, wie wir es schon hatten, dieser typische Charakter ist, der halt immer die Kontrolle zu haben scheint, der kompetent ist, der weiß, was er tut, und der im Leben einfach immer weiter vorangeht. Und
ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Also ich meinte mit meiner Beschreibung auch mehr das so vom schriftstellerischen Aspekt. Aber also um möglichst effektiv Wirkung aus den Worten zu ziehen. Aber du hast schon recht. Es ist nichts zu spüren zumindest. Also jetzt, wo ich so darüber nachdenke, ist nichts zu spüren von irgendeiner intellektuellen Zurückhaltung. Der Protagonist ist relativ selbstbewusst und auch wie gesagt, von Wahnsinn ist nicht die Rede. Und seine Protagonisten haben ja für gewöhnlich die Angewohnheit, in den Wahnsinn zu verfallen.
Deswegen finde ich es interessant, weil ich glaube, ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass Lovecraft sehr überzeugt von luzidem Träumen gewesen sein soll. Und da kommt mir dann die Frage auf, ist das die Geschichte, die Lovecraft in seinen Träumen bewusst erleben wollte?
Was ich mich frage, ist, was so ein Traumdeuter der Freudschen Schule, so ein Psychoanalytiker daraus machen würde. Also meine Träume könnte ich keinem Psychologen erzählen, dafür, ja, wie gesagt, träume ich nicht genug. Und wenn, dann nur wirklich wirres Zeug. Aber wenn er das tatsächlich alles geträumt hat, also Geschichten.
Also ich nehme an, nicht am Stück, aber in Fragmenten, die er zusammengesetzt hat.
Wenigstens in Fragmenten. Also Geschichten diesen Ausmaßes dann insgesamt und dieser bildlichen Klarheit, müssen sich ja zumindest ein paar Motive dahinter finden lassen. Also das ging ja fast nicht anders. Also das ist wirklich die große Unbekannte unter den Geschichten, die wir heute haben hier, bei dem sich die Interpretation schwer gestaltet, auch schon allein aufgrund der Komplexität, wie gesagt, darin vorkommt.
Ja, also ich habe eine interessante Idee dazu, wie man es deuten könnte, denn was Carter ja von Anfang an antreibt, das ist die Suche nach der Stadt im Sonnenuntergang. Quasi, was ihn motiviert, was ihn antreibt, das, was ihm sagt, was ihm die Kraft gibt, sich all diesem Wahnsinn entgegenzustellen und nicht zu brechen, egal wie hoffnungslos die Lage aussieht. Er ist ein Mann auf der Suche nach seinem persönlichen Himmelreich. Und das hat wieder einen religiösen Aspekt, den ich sehr interessant finde. Denn zum einen, die Stadt ist etwas, was aus Carter komplett selbst heraus entstanden ist. Wie am Ende wird sogar nochmal näher erklärt von Nyarlathotep, dass die Stadt quasi eine Zusammensetzung seiner Jugend gewesen ist. Also die alten Städte seiner Heimat in Neuengland, die er quasi zu einer wunderbar schönsten Stadt zusammengesetzt.
Ja, diese Stadt ist Providence. Also
genau.
Davon ist auszugehen, ja.
Exakt. Und dass die Suche danach wirklich so den Schein einer Glaubensreise auch hat. Denn er will sich ja den Göttern der Erde, sogar des Weltalls stellen, nur um dieses Himmelreich zu finden. Und das muss schon einen sehr starken Glauben haben, dass er da quasi das Paradies finden wird.
Also dass Lovecraft verliebt in Providence und Städte wie Providence war, das findet sich in vielen Geschichten. Also zum Beispiel in Charles Dexter Ward, da wird auch deutlich wieder darauf Bezug genommen.
Der Unterschied zu anderen Geschichten ist dieser religiöse Aspekt. Wie gesagt, das Carter hat dieses übergeordnete Ziel. Er hat etwas, woran er glaubt. Nämlich, dass es da irgendwo diese wunderbare Stadt im Sonnenuntergang gibt, die für ihn das Himmelreich darstellt. Also das, was mir hier auffällt, egal wie schrecklich die Dinge sind, die passieren, man bekommt anders als in seinen anderen Geschichten nie dieses Gefühl von Nihilismus. Und ich frage mich, ob Traumsuche nach dem unbekannten Kadaff und darüber hinaus vielleicht auch seine Versuche luziden Träumens der Versuch sind, diesen Nihilismus, den er an den Tag gelegt hat, irgendwie zu überwinden.
Das ist eine gute Frage. Wer ein Wozu des Lebens hat, der erträgt das Wie, ne?
Ja.
Wer es nicht hat, der erträgt gar kein Wie. Also, dass Providence für ihn von zentraler Bedeutung gewesen sein muss. Wie gesagt, fast mit religiösen Anklängen, wie der Mutterschoß sozusagen. Das zeigt ja schon die Tatsache, dass er nach seiner gescheiterten Ehe in New York zu dieser Stadt in Neuengland zurückkehrt und da auch stirbt am Ende.
Ich denke, die Geschichte hatte er auch kurz nach seiner Rückkehr geschrieben.
Ja, dass er hier seinen Tod findet, dass er hier sein Nest gebaut hat. Das ist, ja, es wirkt schon wie so eine Art Gottesersatz. Wie so, also ein Mann, der von der modernen Welt desillusioniert wurde, kratzt die bestandgebenden Teile in seinem Leben zusammen und findet als deutlichste Repräsentation dessen die Stadt Providence in Neuengland und erklärt die zu seinem Götzen. Das wäre schon eine interessante Interpretation.
Mhm. Ich finde es auch interessant, wie die Geschichte um Randolph Carter dann weitergeht. Er hat dann zwar Kadaff gefunden, auch in gewisser Weise sein Himmelreich. Carter ist dann ja wieder in Boston erwacht, in seiner Heimat. Und in der Silberne Schlüssel geht es dann so weiter, dass er im hohen Alter, er ist ein absoluter Zyniker geworden, er hat jeden Glauben an die Menschheit verloren. Aber in seinem Nachlass, in dem Nachlass eines Verwandten, findet er einen silbernen Schlüssel. Und mit dem begibt er sich in seine Heimat und landet in einer Höhle, die er als Jugendlicher aufgesucht hat. Und durch die Tore des silbernen Schlüssels ist er dann erstmal verschwunden eine Weile, ich glaube 2 oder 3 Jahre. Und eine kleine Gruppe von Menschen hat sich vor seinem Testamentsvollstrecker, Nachlassverwalter versammelt, um darüber zu reden, dass jetzt, da er so lange verschwunden ist, sein Besitz aufgeteilt werden soll. Und darunter ist ein Swami, der die Geschichte erzählt, was Carter alles widerfahren ist, nachdem er in diese Höhle gelaufen ist. Nämlich, er hat die Götter gefunden, ihm wurden die Rätsel des Universums offenbart, dass alles mit allem verbunden ist. Und er reiste dann durch Raum und Zeit und landete im Körper eines Außerirdischen. Das Problem war, Carter hatte den Schlüssel zwar mitgenommen, aber nicht das Stück Papier in der Schatulle, das ihn gelehrt hätte, wie er sich daraus wieder befreien kann. Und er hat dann Jahrhunderte gebraucht, einen Weg zu finden, diesen Außerirdischen zu übernehmen und zurück auf die Erde zu kommen, mittels Raum- und Zeitreise. Und am Ende kommt heraus, dieser Swami ist der Außerirdische, in den sich Carter eingenistet hat, und er möchte halt dieses Stück Papier, dass er wieder in seinen eigenen Körper zurückkommt mit der darauf stehenden Formel. Und ja, das klappt nicht, denn ihm geht die Droge aus, mit der er das Bewusstsein des Außerirdischen zurückhält. Dieser übernimmt wieder die Kontrolle und reist wieder zurück auf seinen Heimatplaneten, kurz bevor Carter halt es schafft, an dieses Stück Papier zu kommen. Also, und das ist die letzte Geschichte rund um Randolph Carter. Also wieder deutlich nihilistisch angehaucht.
Ja, der Symbolismus ist schon klar, ne? Der Versuch bleibt letztlich unerfüllt.
Ja. Also es hätte mich sehr interessiert, was Lovecraft noch über Carter geschrieben hätte, wäre er dann nicht 37 gestorben.
Das hätte mich generell interessiert. Was hätte dieser Mann noch geschrieben, wenn er hätte länger gelebt?
Ja. Das finde ich besonders interessant an Kadaff. Man merkt, vor allem der Traumzyklus scheint der Versuch von Lovecraft zu sein, also so interpretiere ich das zumindest, seine eigene Weltsicht irgendwie zu überwinden, auch wenn es ihm nicht ganz gelingt.
Ja, möglich wär's. Ist schwer zu sagen, vor allem weil uns dann der Vergleich fehlt mit dem, wie er sich später verhalten hat. Man müsste in seine briefliche Korrespondenz in dieser Zeit mal hineingucken, es gibt ja genug davon, um darüber nähere Auskunft zu erhalten, aber denkbar wäre es. Also deine Interpretation macht natürlich Sinn.
Also das Einzige, was ich gelesen habe, über die Briefe gelesen habe, was immer mal wieder in der Debatte erwähnt wurde, ist, dass Lovecraft wahrscheinlich seit er dann wieder in Providence angekommen ist und sich dort eingelebt hat, dass er dann deutlich verträglicher mit der Welt wurde, dass sein Rassismus sich gemildert hat.
Ja klar, er war ja nicht in New York.
Ja.
sondern in Providence. Da gibt es ja auch weniger Grund. Also das noch vielleicht jetzt langsam zum Abschluss zu sagen. Lovecraft hat halt kein glückliches Leben geführt. Lovecraft hat ein schwieriges Leben geführt, das schon in der Jugend, wie gesagt, jetzt mal von den materiellen Schwierigkeiten abgesehen, mit Konflikten, mit inneren Konflikten, von einem Kampf mit dem Nihilismus geprägt war, das ihn sein ganzes Leben lang begleitet hat. Und ohne diesen unglücklichen Aspekt und diesen Zweifel am Leben und seinem Sinn, hätte er auch diese ganzen Geschichten nicht geschrieben. Also, es gibt immer so ein bisschen die Regel bei pessimistischen Autoren, die müssen immer so pessimistisch sein, dass sie sie noch schreiben können, aber also dass sie ihren Pessimismus in Geschichten verarbeiten können, aber halt nicht so pessimistisch, dass sie den Antrieb zum Schreiben verlieren. Dann sind sie am besten. Und es gab auch mal eine Phase in seinem Leben, ich glaube 8 oder 10 Jahre sogar lang, in denen er praktisch nichts geschrieben hat. Ich denke, das Schreiben hat da für ihn wahrscheinlich oder möglicherweise mehrere Zwecke erfüllt. Das ist zum einen natürlich die Beschäftigung mit irgendwas, die Verarbeitungen von Dingen, aber es ist auch die Herausforderung, die einen selbst am Leben hält. Wenn man nichts mehr hat, wenn man das Schreiben nicht mehr hat, wenn man diesen Ruf nicht mehr hört, dann kann man sich ja auch fragen, wozu sollte ein Mensch wie Lovecraft, der an den materiellen Verlockungen der Welt kein Interesse hat, überhaupt weiterleben?
Ja, stimme ich zu. Man weiß nicht, was Lovecraft gemacht hätte, wenn er irgendwann das Schreiben aufgegeben hätte.
Ja.
Also er war in seiner Art schon sehr verzweifelt, alleine daran, dass er sehr oft, wie gesagt, Bücher in die Schublade hat wandern lassen, nachdem er eine Absage bekommen hat von irgendwem. Und also ich denke, er war immer sehr nah an dieser Schwelle, so verzweifelt zu sein, dass er auch das Schreiben aufgibt.
Ja, Lovecraft ist das, was herauskommt, wenn man eine pessimistische, nihilistische Philosophie mit einem sehr weichen, mimosenhaften Charakter mischt. Dann kommt sowas dabei heraus. Ein Mann, der mit sein ganzes Leben lang mit Unsicherheit zu kämpfen hat, sich selbst gegenüber und der Welt.
Ja.
Gut. Also,
gibt es noch irgendeinen Aspekt, der dir einfallen würde, oder sollten wir da?
Ich habe bei den ganzen Notizen hier durchgearbeitet. Wir sind schon seit über 4 Stunden dran.
4,5 Stunden.
Ja, ich glaube, wir haben fast alles besprochen, was es im Rahmen meiner Kenntnisse über diesen Herrn zu besprechen gibt. Also, ich denke, wir sind viel auf seine Stärken und seine Schwächen eingegangen als Autor. Wir haben keine Lobhudelei betrieben, aber trotzdem ist es uns, denke ich, gelungen, den Leuten zu vermitteln, was wir an H.P. Lovecraft mögen. Denn wir alle haben viele Geschichten von ihm gehört oder gelesen. Also, ganz fremd kann er uns ja nicht sein. Mhm. Und das wäre ja auch kein schlechter Aspekt, den Podcast zu beenden. Was meinst du?
Ja, ich denke, das wäre ein guter Punkt. Und ich suche gerade noch nach einem schönen Zitat für das Ende.
Genau, wir können ja nicht einfach so gehen. Wir müssen mit den Worten H.P. Lovecrafts gehen.
Nun, ich denke, nehmen wir doch das Ende von Kadaff.
Wunderbar.
Nun existierte wieder ein Firmament und ein Wind und ein blendendes violettes Licht in den Augen des stürzenden Träumers. Es gab Götter und Kreaturen und Willen, Schönheit und Verächtliches. Und das Kreischen der verderblichen Nacht, die ihrer Beute beraubt war. Denn den unbekannten äußersten Zyklus hindurch hatten eine Erinnerung und eine Vision aus der Kindheit des Träumers überlebt. Und nun wurden die wache Welt und eine alte, geliebte Stadt erneut erschaffen, um ihnen Gestalt und Sinn zu geben. Aus dem Abgrund Isengard hatte das violette Gas den Weg gewiesen. Und der urzeitliche Nodens brüllte seine Anweisungen aus unbegreiflichen Tiefen. Sterne schwollen zu Dämmerungen an und die Dämmerungen zerbarsten in Strömen aus Gold, Scharlachrot und Violett. Und immer noch fiel der Träumer. Schreie zerrissen den Äther, da Bänder aus Licht die Furien von außerhalb zurückschleuderten. Der eisgraue Nodens stimmte ein Triumphgeheul an, als Nyarlathotep seine Beute dicht auf den Fersen, verwirrt von einem blendenden Licht aufgehalten wurde, das seine gestaltlosen, hetzenden Jäger zu grauem Staub verbrannte. Und tatsächlich, Randolph Carter schritt endlich die breite Marmortreppe zu seiner wundersamen Stadt hinab. Denn nun war er wieder in der schönen Welt Neuenglands, die ihn geprägt hatte, umgeben von der Musik des Morgens, mit seinem zahlreichen Gezwitscher und der Glut der aufgehenden Sonne, die sich auf der großen goldenen Kuppel des State House auf dem Hügel die bunten Fensterscheiben brach, erwachte Randolph Carter schreiend in seinem Zimmer in Boston.
Und damit eine gute Nacht.